Vis-à-vis.
Heute zu Gast ein Musiker, den jede und jeder in Deutschland kennt, der seit 1979 Alben veröffentlicht, der schon mehr als 22 Millionen Tonträger verkauft hat. Er ist quasi deutsches Kulturgut. Jede Zeile ein Zitat. Sein Name: Herbert Grönemeyer.
Hallo, danke. Das ist lieb, danke schön. Schönen Nachmittag, hallo.
Ist das immer so bei dir, dass der Applaus immer länger wird, je älter du bist?
Nee, aber es ist einfach sehr herzlich. Es hat sehr viel Wärme und Zuwendung und das ist einfach ein schöner Applaus. Ich weiß nicht, ob der länger, kürzer oder was auch immer. Es geht ja immer darum, einfach, dass sich überhaupt jemand klatscht, wenn ich hier sitze. Ist ja schon mal grundsätzlich sehr nett.
Weil du so eine Ikone inzwischen bist, hat man schon das Gefühl, man muss dir Standing Ovations geben.
Ja, da müsste jetzt vielleicht das Publikum fragen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man.
Manche sind aufgestanden.
Nein, oh Gott, nein, das lieb. Weiß ich nicht, also ich selber sehe mich ja nicht so, also man betrachtet sich ja nicht von außen und sagt, ich bin jetzt ganz wichtig oder eine Ikone. Wenn ich morgens aufstehe, gucke ich mich erstmal nicht im Spiegel an oder, wobei ich muss sagen, ich sehe auch morgens schon relativ gut aus. Das so.
Habe ich mir auch gedacht. Ich möchte mal ein Lied einspielen, das Tanzen heißt.
Asylanten weisen wir vor unsere Schranken. So verfolgt kann keiner sein. Deutschland wird allzu sehr als Paradies missverstanden. Oh, wir lassen keinen mehr rein.
Das Lied ist auf dem 86er Grönemeyer-Album Sprünge drauf gewesen. Und man versteht dich ja immer so schlecht. Also wenn ich kurz... Wenn ich hier kurz mal vorlesen darf. Du singst da, Asylanten weisen wir vor unsere Schranken, so verfolgt kann keiner sein. Und dann, das ist natürlich ironisch gemeint, geht gegen die Regierung, Deutschland wird allzu sehr als Paradies missverstanden, wir lassen keinen mehr rein. Es ist ja unglaublich, ne, dass dieses Lied 40 Jahre später immer noch aktuell ist. Und was ich interessant finde, 2015 kam die Willkommenskultur und die kam ausgerechnet von der CDU, die du ja mit diesem Song damals kritisiert hast, ne?
Ja, also das Lied habe ich damals, ich glaube, 86 geschrieben. Und da habe ich auch, da gab es ja auch ein Lied, das hieß Lächeln über Helmut Kohl, über dieses neue konservative Denken, von das Helmut Kohl eingeführt hat. Und der hat auch diese Platte als deutsche Unkultur bezeichnet. Die Goethe-Institute wurden weltweit angewiesen, die Platte nicht zu spielen, nicht zu verbreiten. Es gab da, die CDU hat da extrem Druck gemacht. Und, aber umgekehrt jetzt zu der Willkommenskultur. Ich glaube, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, bei allem, was das an Komplexität mit sich bringt und gebracht hat, was das für eine enorme humanistische Leistung war von Deutschland, von den Menschen hier in Deutschland. Das muss man einfach mal klarstellen. Wir machen uns gar nicht bewusst, und das hat der Annoni bei einem Konzert gesagt in der Zitadelle. Der Karl von der Bühne runter hat er gesagt, ihr wisst in Deutschland gar nicht, was ihr da getan habt, was das historisch für eine unglaubliche Leistung war, eine humanistische Leistung, dass ihr euch dem gestellt habt, dass ihr das die Menschen aufgenommen habt. Ich weiß noch, die Times hat geschrieben, wir haben heute wieder 70 Geflüchtete aufgenommen. Auf der Titelseite waren die mega stolz. Wir sind uns gar nicht, wir neigen natürlich sehr schnell immer dazu. Ich finde, dass die Gesellschaft in Deutschland auch bis heute noch eine unglaubliche Kompaktheit hat und eine wirklich bürgerliche zentrale Haltung und eine menschliche Haltung, eine erwachsene Haltung, dass diese Gesellschaft wirklich sehr erwachsen ist. Und das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, weil das immer so niedergetreten wird. Wir sind für das, was wir da getan haben und bis heute, wie viele Menschen sich nach wie vor um Geflüchtete kümmern, wie viele Gemeinschaften es gibt, die sich und wie viele Geflüchtete sich auch schon integriert haben. Ich will jetzt gar nicht die Probleme wegreden, darum geht es gar nicht.
Die gibt es schon, ne?
Ja, logisch gibt es die. Das liegt aber auch daran, dass Frau Merkel nie kommuniziert hat. Also ich bin da ziemlich streng. Weil ich glaube, wie in jedem Problem, in jedem Thema hätte man ununterbrochen kommunizieren müssen, was sind die Probleme, was haben wir geschafft, wie weit sind wir. Dann hätte eine Gesellschaft gesagt, aha, ihr nehmt uns ernst, wir können uns das, wir verstehen das, wir sind Teil des Ganzen. Es wurde nie darüber geredet, es wurde immer gesagt, oh, da kommen immer mehr. Und dann kriegten die Menschen natürlich plötzlich, fingen die Ersten an, Beklemmung zu kriegen. Und dann rückten natürlich die Populisten nach und haben gesagt, in die Nische, seht ihr. Das ist ja bis heute, Frau Merkel hat 16 Jahre Jahre nie kommuniziert, außer dass sie einmal den Satz gesagt hat, wir schaffen das. Danach wurde nicht mehr kommuniziert und das kann man mit einer Gesellschaft nicht machen. Wir sind erwachsen, wir sind die Arbeitgeber, wir verstehen, wir sind nicht doof, sondern wir sind auch problembewusst, wir können auch Dinge aushalten, wenn man uns das erklärt. Wenn man das nicht erklärt, nimmt man uns nicht ernst und hält uns alle für ein bisschen dämlich. Und das ist eine Unverschämtheit. Wir sind klüger als das Ganze, als die ganzen, die glauben, uns die Dinge erklären zu müssen. Und das ist beeindruckend. Ich glaube, dass wir wirklich uns mal klar machen müssen, dass selbst mit der Wiedervereinigung, wir sind in der Lage, gemeinsam und auch im Osten, muss man sich auch mal klar machen, wie viele Menschen tagtäglich sich auch genau auch mit dem Rechtsruck auseinandersetzen. Wir reden immer so auf der Karte immer von dieser blauen, das ist eine Unverschämtheit, das ist auch eine Frechheit den Menschen in Ostdeutschland gegenüber. Die fighten auch tagtäglich und wollen damit nichts zu tun haben. Das ist ganz elementar. Diese Menschen... Das ist so diese westliche Überheblichkeit und das ist das, was das führt dazu, weil wir nicht miteinander sprechen. Und ich habe schon damals nach der Wiedervereinigung, ich habe ja damals ein Jugendheim gemacht in Leipzig für rechte Jugendliche, 93. Das hat 8 Jahre gedauert, das hat die Stadt, ich will darüber nicht so viel erzählen, ich laber jetzt so vor mich hin. Erzählen wollte war, ich fände es viel toller, ich hätte zum Beispiel schon 93 gut gefunden und finde ich bis heute, das ist nach wie vor meine Idee, ich hätte gern eine Fernsehsendung, wo zumindest einmal im Monat Menschen aus Deutschland, aus allen Bereichen, Ost, West, Nord, Süd zusammensitzen und über ein Thema sprechen, damit wir einfach mal verstehen, wie denken die verschiedenen Kulturen über die verschiedenen Seiten von dort über Dinge nach. Man lernt sich kennen, man hört zu. Das müssen wir generell in der Demokratie jetzt. Wir müssen lernen zuzuhören, wir müssen lernen Widersprüche auszuhalten. Das ist jetzt Grundfesten der Demokratie und nicht Leute. Und ich weiß, dass viele Menschen im Osten wahnsinnig Angst haben, dass wenn die drei Sätze sagen und dabei ist irgendwo ein verkrampftes Wort oder irgendwie, dass wir den gleich da drüber bügeln und sagen, ihr seid ja, was laberst du denn da schon wieder? Ja, wieder typisch. Wir haben ein Kommunikationsproblem und das tut mir richtig leid, weil wir in der Lage sind, auch solche Dinge wie mit dem Geflüchteten, wir sind in der Lage, Enormes zu stemmen und auch zu tun. Und das finde ich wird immer, das tut mir weh, weil ich finde, dieses Land leistet und alle gemeinsam leisten enorm viel.
War das eigentlich damals auch der Grund, warum du alle Einladungen von Angela Merkel ins Kanzleramt immer abgesagt hast?
Ja. Ich wollte mich mit der nicht unterhalten, ja. Und es gibt das klingt jetzt, muss ich jetzt aufpassen, weil ich will jetzt hier nicht so... Nee,
erzähl ruhig, wie dir der Schnabel gewachsen ist.
Also ich wurde von Bob Geldof angerufen, dass der war im Kanzleramt und sagte, Frau Merkel hat gesagt, ich gebe dir das Geld für Afrika, wenn du dafür sorgst, dass der Grönemeyer endlich die Schnauze hält. Da rief er mich an.
Dass der Grönemeyer die Schnauze hält?
Ich habe auf dem G8-Treffen in Rostock, was wir veranstaltet haben, gesagt, Frau Merkel, wenn Sie das nicht einhalten, Ihr Versprechen, die extreme Armut mit 2% des Bruttosozialprodukts zu halbieren auf der Welt, das Versprechen, was die G8-Staaten gegeben hatten, dann sind Sie nicht dem deutschen Volk gegenüber verantwortlich, sondern Ihrem Vater, der war ja Pfarrer. Und das hat die tierisch geärgert, das fand die überhaupt nicht witzig. Bei allem, was sie auch geleistet hat, ich will jetzt nicht hier nur Frau Merkel dissen, aber gleichzeitig war sie Widerspruch nicht gewohnt, das mochte die nicht. Die fand das nicht, die hat sehr präzise, sehr klar, ist ihren Weg gegangen, was ja zum Teil, die hat uns sehr gut repräsentiert, das war eine uneitle Frau im Gegensatz zu dem, was danach kam, das ist keine Frage. Aber sie hat mit uns nicht gesprochen, das hätte sie auch gar nicht machen müssen, wenn sie ihrem Wesen entspricht, was ich auch völlig verstehen kann. Aber da hätte sie dafür sorgen müssen, dass jemand mit uns spricht. Weil wir hätten uns gerade in der Phase von 15, wir hätten sprechen müssen miteinander. Und das hat sie nicht getan. Und sie hat auch, und dann höre ich auf, sie hat auch die Menschen, sie kam aus dem Osten und sie hat auch die Menschen im Osten nicht vertreten. Sie ist nicht hingegangen und hat versucht, zumindest in ihrer Zeit, ein wenig dafür zu sorgen, dass diese Kluft, dass das sich ein wenig lüftet. Das so will ich sagen. Ich will jetzt nicht nur auf ihr rumreihen, aber diese Kommunikation, und das ärgert mich bis heute, wir sind ein erwachsenes Volk, wie man sieht mit den Geflüchteten, mit den Menschen, die wir aufgenommen haben, und es wird gefälligst mit uns gesprochen. Wir wollen gerne wissen, worum es geht. Wir sind auch in der Lage zu verstehen, wenn Dinge kompliziert sind. Aber dann erklärt sie uns und tut nicht so, nachdem ihr 3 Wochen sagt, das ist alles furchtbar, und dann verkauft ihr uns das Gleiche 4 Wochen später, ist eine super Idee. Also das ist alles Kappes. Oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, sag, was Sache ist.
Diese Sendung, von der du gesprochen hast, diese integrative Sendung, wo man vielleicht auch über Politik redet, wo man Ost und West und vielleicht unterschiedliche politische Strömungen zusammenbringen könnte, die könnte es schon übermorgen geben, wenn du sie moderierst. Herbert, hier beim RBB.
Also ich bin Sänger und kann auch nicht Trompete spielen. Also ich glaube, ich kann auch kein Schlagzeug spielen und ich kann auch keinen Stepptanz. Und ich glaube, das ist mein Beruf, da bin ich sicher. Ich muss nicht denken, nur weil ich singen kann, kann ich auch moderieren. Ich weiß, dass ich nicht moderieren kann. Also deswegen, ich finde, das fehlt. Es fehlt, dass wir einfach miteinander einfach verstehen, wie ticken wir. Wie ticken wir? Und das ist, glaube ich, das, was im Moment das Allerelementarste ist, dass wir begreifen, wir retten die Demokratie nur, wenn wir lernen, Demokratie ist ein Kompromiss. Demokratie, du kriegst in der Demokratie immer nur einen kleinsten Teil von dem, was du willst, weil so viele Menschen verschiedene Meinungen haben. Wir müssen lernen, zuzuhören, Widersprüche auszuhalten, solange Menschen nicht eine Meinung vertreten, die eindeutig rassistisch oder menschenverachtend ist. Ansonsten gibt es mehr als eine Wahrheit. Es gibt 14, 15, 16 Wahrheiten. Und komischerweise stimmen die alle.
Danke. Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.